Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Look out, Mama, there's a white boat coming up the river. With a big red beacon and a flag and a man on the rail. Er liebt die Musik von Neil Young. Er schreibt erfolgreiche Romane und ebenso erfolgreiche Essays. Er publiziert vielbeachtete Reportagen in renommierten Zeitungen. Er ist habilitierter Orientalist und mischt sich häufig in öffentliche Diskussionen ein. Der Name dieses vielfältigen Autors ist Navid Kermani. Mit seinem neuen Buch Ausnahmezustand ist Navid Kermani zu Gast in Reflexe, am Mikrofon Ina Büsch. Navid Kermani, Sie sind nicht nur ein Grenzgänger zwischen den Genres, man nennt Sie gern auch einen Handlungsreisenden in Sachen Islam. Können Sie mit dieser Bezeichnung etwas anfangen?
Nein.
Und weshalb nicht?
Also ich trete nicht auf in Sachen des Islams, das mache ich generell nicht. Ich habe eine Zeit lang in der Islamkonferenz gesessen, von 2006 bis 2009 in Deutschland. Dort im Rahmen dieser Funktion habe ich auch öffentlich Stellung bezogen, sicherlich im Namen des Islams, aber als ein Vertreter des muslimischen Teils der deutschen Gesellschaft. Das war aber ein begrenztes Amt und ansonsten, wenn ich auf ein Podium gehe und ich habe das Gefühl, ich werde eingeladen als ein Repräsentant von irgendetwas, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Und das sind immer Zuschreibungen von Journalisten, die dann so gerne so Kategorien schaffen möchten. Aber das ist ja keine Sache, die man mitmachen muss.
Das ist keine Sache, die man mitmachen muss. Sie sind kein Freund von Kategorien. Sie sind jemand, der auffällt durch eben eine ganz differenzierte Betrachtung des Islams mit all seinen Verästelungen und eben auch Tendenzen. Sie sind aber ein Spezialist auch für islamische Mystik. Sie haben sich mit der islamischen Mystik in verschiedenen Büchern beschäftigt. Ich möchte die Habilitationsschrift nennen, Der Schrecken Gottes. Aber auch im Roman mit dem Titel Dein Name, da geht es unter anderem um Hölderlin. Und Sie lesen in einem gewissen Maß Hölderlin auch als Mystiker. Worin liegt denn für Sie die Faszination für die islamische Mystik?
Vielleicht ist es das, was mich in der Mystik umtreibt, unter anderem, dass es wirklich auf das persönliche Erleben einer göttlichen Wirklichkeit ankommt, die nicht unbedingt an die Konfession auch gebunden ist. Denn das, was die Mystiker im Islam schreiben, das besterben die christlichen Mystiker und die jüdischen Mystiker und auch im Hinduismus und im Buddhismus, wo ja der Sufismus auch sehr viele Impulse empfangen hat, auf sehr, sehr ähnliche Weise, in sehr, sehr ähnlichen Worten, ohne dass alles eins ist. Also das kommt schon auch sehr stark auf die Form an. Und das andere natürlich ist auch, Religionen können ja schroff sein, ne? Wenn man die Bibel liest, wenn man den Koran liest, selbst im Neuen Testament, das sind ja Dinge, wenn man sie wörtlich lesen würde, was Fundamentalisten tun, dann wird es sehr schnell auch sehr unmenschlich. Und Mystiker haben es immer geschafft, über die Jahrhunderte hinweg, vor allem das Moment der Barmherzigkeit, der Liebe in diesen Büchern zu sehen, dass ja nicht umsonst am Anfang jeder Sure steht. Und sagen auch diese Dinge, sagen den inneren Gehalt von bestimmten situationsbedingten Offenbarungen zu sehen und auch vor allem auch zu leben, dass Religion als etwas Tätiges, als etwas Dienendes für die Mitmenschen zu betrachten und nicht etwas, was den Leuten mit Gewalt eingetrichtert werden muss. Aber es ist kein Zufall, dass in der heutigen islamischen Welt am allermeisten die Mystiker dem Hass der Fundamentalisten ausgesetzt sind, in Pakistan oder jetzt in Mali zum Beispiel. Die Mystiker sind das Gegenbild dieses gesetzesgläubigen, harten Islams.
Genau, Sie haben ja letztes Jahr Pakistan besucht und da schreiben Sie, dass eben die islamische Mystik die religiöse Praxis dominiert. Offenbar fühlen sich ungefähr 4 von 5 Pakistanis dem Sufismus, jetzt konkret dem Sufismus, zugehörig. Und als ich das gelesen habe, war ich doch etwas überrascht, obwohl ich ja auch diese Informationen, die die Weltmedien vermitteln, obwohl ich ja auch mir ein Bild mache. Und eben das Bild, das man sich von Pakistan macht, ist ein Bild eines Landes, das von Gewalt dominiert wird. Wie geht denn das zusammen, eben diese Gewalt und die Mystik in Pakistan?
Also zunächst mal ist auch die Mystik natürlich nicht unschuldig. Das beschreibe ich in meiner Reportage, hoffe ich auch, sehr ausführlich, dass auch innerhalb der Mystiker, also der Mehrheitsgesellschaft, ist da nicht jeder ein Botschafter des Friedens und der Liebe da sein mag. Auch dort gibt es sehr konservative Bestrebungen, auch durchaus politische Bestrebungen, die auf den Machterhalt auch der bestehenden Oligarchien hinauslaufen. Also man muss die Mystik jetzt auch nicht verklären. Aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass gerade in dem Land, in dem die Mystik am ausgeprägtesten ist, oder jedenfalls sehr ausgeprägt ist, etwa in Pakistan oder auch vergleichbar eben jetzt auch in Mali, ganz andere Flecken der Erde. Aber dass gerade in diesen Ländern, wo der Volksislam so musikalisch ist, auch so einhergeht mit der Aufnahme anderer Traditionen, auch wo Multikulturalität herrscht, wo zum Teil man gar nicht unterscheiden kann, wo die Menschen selbst gar nicht unterscheiden können, ist das nun ein islamisches, ist das vielleicht ein christliches, ist das ein hinduistisches Ritual, wo Menschen gemeinsam unterschiedliche Religionen auch gemeinsam mit Heiligtümer besuchen, dass gerade dort, wo all die diese Ambivalenzen herrschen, der Drang nach Eindeutigkeit auch am brutalsten ist und am stärksten auftritt. Also ich glaube, dass beides sich bedingt. Diese ambivalente, nicht auf einen Begriff zu bringende Wirklichkeit, wo Menschen Dinge machen, die mit einem orthodoxen Islam nicht in Einklang zu bringen sind, auf Anhieb. Musik, Feste, Poesie, die Frauen teilhaben auch an diesen Festen. Also alles Dinge, die den Rechtstheoretikern ein Dorn im Auge sein mögen. Und dort treten dann eben auch vermehrt Fundamentalisten auf, als eine Reaktion auf diesen herrschenden Volksislam.
Sie haben es zuvor kurz angetönt, dass eben der Sufismus gerade eben in Pakistan sozusagen ein Bollwerk gegen den Fundamentalismus sei. Können Sie das etwas ausführen?
Ja, ein löchriges Bollwerk mittlerweile, denn natürlich hat der Fundamentalismus in den letzten Jahren enorm an Fahrt gewonnen und auch die Gesellschaft in den Griff genommen. Man sieht das ja, ich habe das ja beschrieben, auch in der Reportage von Lahore, die gleichen Sufi-Tempel, diese heiligen Schreine, die noch vor 10 Jahren noch voller Menschen waren, wo jeden Abend Musik gemacht wurde, wo getanzt wurde, viele von denen sind heute verwaist, weil es Bedrohungen gab, weil es Attentate gab, weil auch die Gesellschaft konservativer geworden ist, gerade in der Mittelschicht, nicht so sehr in der einfachen Bevölkerung. Also das ist ein zu sagen, der Sufismus sei zu sagen, er ist ein Widerspruch gegen den Fundamentalismus und als solcher wird er mehr als alle anderen religiösen Strömungen Pakistans, mehr noch sogar als die Schiiten, mehr als die Ahmadiyya, mehr als die Christen, wird vor allem der Sufismus bekämpft. Wobei der Fundamentalismus, der in sich ja auch wiederum extrem vielfältig ist, auch da gibt es nicht nur Radikale, da gibt es, sagen wir, das, was wir als sehr konservativ bezeichnen, aber die alle Gewalt ablehnen, aber es gibt eben auch Terroristen, es gibt Menschen, die Gewalt ausüben. Und das Fatale an Pakistan ist gar nicht die hohe Anzahl von Gewalttätern. Das Fatale an Pakistan ist, dass diese Gewalttäter in Pakistan praktisch ihre Gewalt ausüben können, praktisch ohne Gefahr, dass sie je verfolgt werden. Das Hauptproblem von Pakistan ist nicht die religiöse Gewalt als solche, die gäbe es genauso anderswo auch, sondern dass diese religiöse Gewalt sich praktisch im rechtsfreien Raum austoben darf und diese Leute nie je belangt werden für das, was sie tun.
In Ihrer Antwort, Navid Kamani, merkt man Ihr ungeheures Wissen an. Sie nehmen sich Zeit auf Ihren Reisen, Sie sprechen verschiedene Sprachen, die dort eben gesprochen werden, haben also auch einen anderen Zugang. Und dieser Hintergrund, den Sie mitbringen, Navid Kamani, den spürt man natürlich eben auch in Ihren Reportagen. Die Reportage, die wir erwähnt haben, also Reise zu den Sufis, die ist, wie gesagt, im Buch Ausnahmezustand erschienen. Dieses Buch ist dieser Tage publiziert worden. Es handelt sich um eine Sammlung von Reportagen. Diese Reportagen sind zwischen 2005 und 2012, wie gesagt, in großen Zeitungen abgedruckt worden. Es sind Reportagen aus Ländern, wie erwähnt, Pakistan, aber auch Afghanistan, Ägypten, Indien, Iran, auch Regionen wie Kaschmir oder Palästina. Man hört es, es sind Reportagen aus Konfliktländern, aus islamischen Ländern. Und wie nun eben dieser Einstieg in dieses Gespräch gezeigt hat, wie wir am Beispiel von Pakistan gesehen haben, schaffen Sie es immer wieder eben einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, also einen Blick hinter das, was uns von den Medien tagtäglich übermittelt wird, eben auf eine relativ plakative Art und Weise, im Sinne eben dieses Handlungsreisenden in Sachen Islam, also auf eine Formel gebracht, was Sie nicht mögen. Sie schaffen es eben, überraschende Informationen zu vermitteln, wie eben zu zeigen, dass es in Pakistan eine starke Präsenz des Sufismus gibt, mit einer Rechtslosigkeit. Navid Kamani, was war denn die treibende Kraft, eben diese teils beschwerlichen Reisen auf sich zu nehmen? War es der Impetus, eben Leben und Realität jenseits dieser oberflächlichen Medienberichterstattung zu zeigen?
Nun, vielleicht zweierlei. Also zum einen, glaube ich, ist es Teil meiner Aufgabe, mich eben nicht nur mit meiner eigenen, also als Schriftsteller oder als Intellektueller, mich eben nicht nur mit meiner eigenen Welt zu beschäftigen, in meiner eigenen Fantasie zu wühlen, mich mit den Problemen zu beschäftigen, die sich mir selbst im Leben stellen, auf literarische oder auf wissenschaftliche Weise, sondern immer wieder auch in die Welt zu gehen und zu schauen, wie die Probleme anderer Menschen sind.
Also als politischer Mensch.
Als politischer Mensch. Ich glaube, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, ja, ich empfinde das als wichtiger, als also wie jeder Mensch, glaube ich, Dinge macht, sei es für die Öffentlichkeit oder sei es aus gesellschaftspolitischem Engagement. Ich könnte mich jetzt auch bei Amnesty International engagieren oder bei Human Rights Watch oder bei Terre des Hommes, was sind alles sehr wichtige Institutionen. Aber ich glaube, dass ich am besten dienen kann, vielleicht indem ich mein Wissen und mein vielleicht das Talent, dass ich Situationen beschreiben kann auf eine Weise, dass sie verdichtet bei anderen Menschen Assoziationen, Fantasien, Eindrücke hinterlassen, dass ich das immer wieder auch versuche in den Dienst anderer Gesellschaften, anderer verfolgter Menschen, Menschen, denen es nicht so gut zu stellen. Und das sind eben diese Reportagen. Deshalb könnte ich mir nicht vorstellen, dass es für mich interessant wäre oder dass es wichtig wäre jetzt für mich persönlich, dass ich jetzt so irgendwo hingehe, wo nicht diese Notlagen her. Es sind immer diese, auch natürlich diese Titel ja auch genannt, Ausnahmezustände, dorthin zu gehen und zu schauen, wie es den Menschen dort geht. Und deren Botschaft in mein eigenes Land, in meine eigene Gesellschaft zu übertragen, dass es diese Menschen gibt. Und natürlich ist das ein Teil eines, wenn Sie so wollen, eines politischen Engagements auch, eines übergeordneten politischen Engagements, denn diese Reportagen haben sozusagen keinen sofortigen politischen Impetus, dass sie sagen, man muss dies oder jenes tun, sie beschränken sich auf die Beschreibung. Aber ich glaube, dieses Beschreiben von Dingen, die in der medialen Wirklichkeit ansonsten vollkommen verloren gehen, hat ein politisches Moment, jedenfalls empfinde ich das so. Und das andere, jenseits dieses politischen Auftrages, wenn Sie so wollen, ist vielleicht auch für mich selbst als Kollektiv, als Schriftsteller, indem ich ein oder zweimal pro Jahr rausgehe und in Situationen komme wie in Pakistan oder in Syrien jetzt beim Bürgerkrieg, dann dient das sozusagen auch meiner, pathetisch gesprochen, meiner eigenen literarischen Läuterung, indem ich immer wieder sozusagen auch daran erinnert werde, was wirklich wichtig ist auf Erden. Das ist auch ein Maßstab bei allem, was ich schreibe, dass dadurch durch diese Reportagen mit wirklich existenziellen Notlagen, Konfliktsituationen konfrontiert bin. Und das prägt mich natürlich auch dann, wenn ich über ganz alltägliche Situationen wieder in meinen eigenen Roman etwas schreibe, in meiner eigenen Lebenswelt, über private Dinge, über Ehe, über Liebe, über Kinder. Das tut man mit einem anderen Ernst, wenn man etwa aus Syrien oder aus Pakistan oder aus Afghanistan zurückkehrt. Und das ist eben auch wichtig für mein eigenes Schreiben. Insofern ist es auch sozusagen nicht nur ein etwas Politisches, sondern es dient auch sozusagen mir selbst, wenn Sie so möchten.
Sie hören Reflexe mit Navid Kermani, am Mikrofon Ina Büsch. Navid Kermani, Ihre Reportagen sind, denke ich, nach wie vor allgemeingültig, sie sind relevant, auch wenn sie bereits vor einigen Jahren erschienen sind.
Sie sind in sehr, sehr viel kürzeren Fassungen erschienen. Also das Verhältnis etwa, das durchschnittliche Verhältnis von der in der Zeitung veröffentlichten Reportage und der eigentlichen Fassung, wie sie eigentlich geschrieben ist, ist meistens 1:3 oder 1:4. Das heißt, das, was hier im Buch ist, ist deutlich mehr als das, was in den Zeitungen erscheinen konnte.
Und das ist auch ein Gewinn, dass es eben deutlich mehr ist, weil Sie eben in diesem deutlich mehr sich unter anderem auch Selbstreflexionen hingeben, dass Sie sich Gedanken machen, zum Beispiel zum Schreiben, zum Publizieren. Ich denke da an die Reportage über Palästina. Sie ist 2005 erschienen, eben in sehr, sehr viel knapperer Form. Und darin beschreiben Sie unter anderem, wie Sie beobachtet haben, wie israelische Soldaten am Grenzübergang vor Gaza Palästinenser schlecht behandelt haben. Wir hören diesen Ausschnitt.
Wahrscheinlich behandeln die Russen die Tschetschenen noch brutaler als die Israelis die Palästinenser. Wahrscheinlich gibt es noch schlimmere Formen der Besatzung als im Westjordanland und in Gaza. In gewisser Weise verstehe ich, wenn Israelis immer wieder zu ihrer Verteidigung vorbringen, dass die Verbrechen anderer Staaten doch viel größer seien. Warum immer nur sie angeklagt würden? Aber was einen in Israel völlig ratlos macht, es ist gerade nicht die Wiederkehr des Faschismus. Dann wäre es einfach zu durchschauen und völkerpsychologisch zu erklären. Deshalb stellen Gedankenfaule und Antisemiten all die unpassenden Vergleiche mit Nazi-Deutschland her. Aber die Vergleiche sind nicht nur unverhältnismäßig, sie sind im Kern falsch. Israel ist, für sich betrachtet und jedenfalls die längste Zeit seiner Geschichte, ein weltoffenes, zivilisiertes, menschenfreundliches Land. Es ist eine Demokratie. Gerade deshalb ist die Frage unausweichlich und viel schmerzhafter als im Falle von autoritären Regimen. Wie geht das zusammen mit der Besatzung? Wieso behandeln Sie die Palästinenser, als seien sie keine Menschen? Ich schreibe das so pauschal, dabei könnte ich allein aus meinen 5 Tagen und ebenso von meiner letzten Reise Dutzende Beispiele anführen, wie Palästinenser jeden Tag gedemütigt werden, in ihrer Würde verletzt, als Verbrecher behandelt, in Käfigen eingeschlossen, an geladenen Sturmgewehren vorbeigetrieben. Das sind alltägliche Erfahrungen im Leben so gut wie aller Palästinenser. Wann immer sie von A nach B wollen, laufen sie vor einem geladenen, auf sie gerichteten Sturmgewehr vorbei. Am Checkpoint vor Gaza, der so monströs ist wie früher die innerdeutschen Grenzübergänge, nur dass die Palästinenser nicht in Autos sitzen, sondern wie Schweine rennend durch die Schleusen geschickt werden, fragte mich ein israelischer Soldat, was ich denn dort verloren habe, ob ich Tierarzt sei.
Es las Hans-Peter Müller-Drossat. Der nächste Satz nach diesem Abschnitt lautet dann, ich fasse zusammen, dass Sie diese Episode in einer früheren Fassung des Textes nicht erwähnt haben. Nun, in dieser Buchform taucht sie auf. Warum haben Sie sich entschieden, Navid Kermani, diese Episode nun doch zu publizieren?
Und die Situation, die wir jetzt eben gehört haben, das ist so ein Grenzfall. Mir war bewusst beim Schreiben, dass genau das passieren kann, dass man genau diese paar Sätze rausnimmt und sagt, aha, schaut her, wie die Israelis sind, das sind ja alles Barbaren oder das sind ja alles Gewalttäter. Und natürlich ist genau das nicht gemeint, auch nicht im Kontext der Reportage gemeint. Insofern ist es bei allem, was man schreibt, mit allen Worten, alle Bilder, die man bringt, alle Situationen, die man, also es ist ja immer ein Ausschnitt, wenn ich 2 Wochen oder 3 Wochen in einem Land war und selbst das jetzt über diese langen Fassung einer Buchreportage, es ist immer verdichtet und dann muss ich auswählen, welche Ausschnitte ich nehme, welche Bilder, wie ein Fotograf sich überlegt, welche Fotografien er nimmt für seine Reportage. Und da muss man schauen, okay, wie ist das Gewicht, wenn ich dieses Bild nehme, das so stark ist, stimmt dann der Gesamteindruck noch? Sind dann die Alltäglichkeiten immer noch vorhanden? Bekommt der Leser ein Gefühl für das Land? Oder sieht er dann nur diesen einen sehr brutalen oder sehr spektakulären Ausschnitt?
Aber Sie betten es ja auch ein. Sie reagieren dann ja auf diesen Ausschnitt.
Ja genau, aber sonst ohne das wäre das etwa zum Beispiel, wäre die Situation, hätte ich sie eben nicht bringen können.
Hören wir nun die Fortsetzung dieses Ausschnitts aus der Reportage über Palästina, die 2005 publiziert wurde.
Das Leben in Israel gefiel mir so gut wie vor 3 Jahren, aber ich konnte es nicht mehr genießen. Etwas in meiner Realität war eingebrochen wie eine Fassade aus Pappe. Etwas in mir sagte, ihr seid schuld, jene sind die Opfer. Sie sind nicht bessere Menschen als ihr, aber die Besatzer seid ihr, nicht sie. Und ich glaube, im Nachhinein kann ich sagen, wann meine Wahrnehmung endgültig in die Einseitigkeit gekippt ist, nämlich am Checkpoint vor Gaza, als ich nach meinem Beruf gefragt worden bin. Da hätte ich dem Soldaten am liebsten ins Gesicht geschrien, die Tiere seid ihr. Das darf man eigentlich nicht schreiben, nicht einmal weitererzählen, weil es so viel anderes ausblendet. Aber ich muss es jetzt schreiben, um zu erklären, warum ich nicht mehr alles in den Blick bekam. Es ist mir auf dieser Reise nicht mehr gelungen, Beobachter zu bleiben und mich einzufühlen in die, über die ich schrieb. Das aber war immer die Voraussetzung meiner Reportagen. So sehr ich mit den Menschen sympathisierte, zwang ich mich dazu, so genau wie möglich Bericht zu erstatten. Jetzt aber berichte ich nicht, sondern urteile.
Soweit die Gedanken, die Sie sich, Navid Kermani, zur journalistischen Ethik gemacht haben, zur Frage, inwiefern ein Schriftsteller, inwiefern ein Journalist urteilen darf, inwiefern sich ein Journalist von Gefühlen leiten lassen darf. Ähnlich verfahren Sie in einer anderen Reportage. Ich möchte ein aktuelles Beispiel nun erwähnen. Es ist eine Reise, die Sie nach Syrien gemacht haben, letztes Jahr. Auch in dieser Reportage machen Sie sich ja, wie eben in der Reportage über Palästina, Gedanken über die journalistische Ethik. Darf ich das schreiben? Ist es richtig, diesen Ausschnitt zu bringen? Kann da missverstanden werden? Darf ein Reporter oder ein Schriftsteller sich von Gefühlsbewegungen hinreißen lassen und so weiter und so fort? Ich möchte nun einen nächsten Ausschnitt lesen lassen, und zwar eben aus der besagten Reportage aus Syrien. Die Reportage trägt den Titel »Eingang zur Hölle«.
Wir treten in die Intensivstation, die einmal aus 4 Betten mit den dazugehörigen Apparaten bestand. Die Bettgestelle mit den hochgestellten Rückenlehnen sind noch vorhanden, auch die Gehäuse der Apparate. Die Ärztin muss uns nicht darauf hinweisen, wir sehen es selbst. An 3 der Rückenlehnen, genau in Höhe der Köpfe, befinden sich die Einschusslöcher von zahlreichen Kugeln, die durch das Bettgestell gingen und in der Wand stecken geblieben sind. Sowohl von Pistolen als auch von Gewehren, Kalaschnikows, um genau zu sein. Unter den Betten, ebenfalls in Kopfhöhe, sind die Blutlachen getrocknet. Es gibt keine anderen Einschusslöcher in dem Raum. Es ist nicht gekämpft worden. Die Schüsse zielten einzig und allein auf die 3 Rückenlehnen in Höhe der Köpfe. Nur an einer einzigen anderen Stelle sehen wir die Kugeln in der Wand und das getrocknete Blut auf dem Boden. Hier muss der Pfleger gestanden haben. Kann die Situation gestellt gewesen sein? Wir kamen zufällig an dem Krankenhaus vorbei. Kein Mensch konnte mit unserem Besuch in dem abgesperrten Gebiet gerechnet haben. Erkennbar hatten die Ärzte, Schwestern und Pfleger gerade erst mit den Aufräumarbeiten begonnen. Und der Schock, der ihnen ins Gesicht geschrieben stand, wirkte erst recht nicht gespielt. »Dürfen wir berichten? Dürfen wir auch von der Intensivstation Fotos machen?« frage ich noch einmal. »Ich muss den Direktor fragen«, sagt die Ärztin, die in ihrer Nervosität niemanden findet, zu dem sie sich fragend umschauen kann. »Er kommt«, sagt sie, als sie mit dem Direktor telefoniert hat. Doch der Krankenhausdirektor kommt auch nach dem 2. Anruf nicht. Als die Ärztin zum 3. Mal angerufen hat, seufzt sie, er käme doch nicht. Ihm sei gesagt worden, dass sie alle tot seien, wenn von der Intensivstation jemand erführe. Die Ärztin berät sich mit ihren Kollegen, die in den Raum getreten sind, und erteilt am Ende Kai die Erlaubnis, auch von den Rückenlehnen Fotos zu machen. »Es wird einmal ein Gericht geben, vor dem Beweise vorzulegen sind«, erkläre ich. »So Gott will, ist es nicht erst das jüngste Gericht«, sagt die Ärztin. Kai hat die Fotos nicht veröffentlicht, und an der Beschreibung des Ortes habe ich einige Details so verändert, dass das Krankenhaus nicht auf Anhieb zu identifizieren ist. Die genauen Angaben mitsamt den Bildern haben wir einer geeigneten Institution übergeben. Dass ich überhaupt davon schreibe, mag dadurch gerechtfertigt sein, dass Menschenrechtsorganisationen zahlreiche Berichte über beschossene, gestürmte, angezündete Krankenhäuser gesammelt haben, auch über Patienten, die im Krankenbett erschossen wurden. Aber der Leser wird mir glauben, dass es ein Unterschied ist, ob man davon liest oder die Rückenlehnen mit eigenen Augen sieht.
Ein sehr eindrücklicher Ausschnitt aus dem Reportagenband »Ausnahmezustand« von Navid Kermani. Es scheint, dass diese Erfahrung auch für Sie, Navid Kermani, besonders eindrücklich war.
Es gibt keine einzige Situation in diesem Buch, die für mich als der, der es erlebt und der es niedergeschrieben hat, ist auch die Situation an dem Grenzübergang vor Gaza 2005 genauso wie gestern gewesen, wie die Situation im Krankenhaus in Syrien.
Was für einen Vorteil bietet denn die Reportage gegenüber anderen Genres, in denen Sie sich bewegen, wie der Roman, wie der Essay und so weiter?
Ich glaube, jedes hat seine Funktion. Für mich jedenfalls, meine eigenen Romane sind ja nicht in dem direkten Sinne politisch oder spielen jetzt nicht in diesen Ländern, in die ich als Reporter reise, weil ich den Eindruck habe, jedenfalls für mich, dass wenn ich über andere Länder schreibe, politisch aktuelle Dinge, dass dann auch die Literatur zurückstehen muss. Dann ist die Wirklichkeit so stark, dass es darum geht, für mich jedenfalls diese Wirklichkeit mit meinen Mitteln, die durchaus auch literarisch sind, diese Wirklichkeit einzufangen und die Wirklichkeit dieser Menschen, die ich beschreibe, denen eine Form zu geben. Und da finde ich dann das Mittel der Erfindung, der eigenen Fantasie, die steht da zurück. Das ist nicht der Ort, um sozusagen einen gesellschaftspolitischen Roman über Pakistan zu schreiben. Das würde mir gar nicht einfallen. Wenn es aktuelle Krisen gibt, wenn es Situationen wie den Bürgerkrieg gibt, wie in Kaschmir, dann ist die Reportage für mich, auch als Leser, wenn ich andere Reportagen lese, das, was mir am meisten vermittelt, um eine Situation, ein Land kennenzulernen.
Navid Kermani, Ihr Reportagenband heißt Ausnahmezustand. Die Länder, die Sie besucht haben, verbindet eben dieser Zustand der Ausnahme. Wenn ich insbesondere an Israel-Palästina denke, Kaschmir, Pakistan, Afghanistan, dort dauern die Konflikte schon seit Jahrzehnten. Eigentlich ist das, was Sie als Ausnahmezustand bezeichnen, in diesen Ländern eigentlich der Normalzustand.
Ja, aber daran sollten wir uns eben nicht gewöhnen. Für mich ist das ein Ausnahmezustand. Wenn etwa in Kaschmir alle 50 Meter ein Soldat steht, dann ist das ein Ausnahmezustand, auch wenn er seit 20 Jahren dort alle 50 Meter ein Soldat steht. Also auch als Autor kämpfe ich ja dagegen an, dass man so etwas als Normalität begreift, auch wenn es leider für viele Menschen zur Normalität geworden ist. Auch jetzt in Syrien etwa, wo dieser Bürgerkrieg oder dieser Aufstand, dieser Kampf für Freiheit schon so lange währt. Das ist eben nicht die Normalität, auch wenn wir mittlerweile so damit umgehen, als sei das normal, dass da jeden Menschen sterben. Also wenn ich etwa sehe, dass letzte Woche 65 Leichen, ich glaube es waren 65 Leichen, offenbar massakriert gefunden werden und das nur noch eine Meldung ist in der Süddeutschen Zeitung, also in der Zeitung, die ich morgens lese, dann, wo das offenbar als Normalität begriffen wird, ein Massaker mit 65 Menschen, dann stimmt etwas nicht. Und insofern ist es auch ein Anliegen zu zeigen, dass oder dafür zu kämpfen, dass wir solche Dinge nicht als Normalität begreifen, sondern als ein Ausnahmezustand, dass es auch eine Normalität gäbe für Syrien, für Israel, Palästina, für Kaschmir, für Afghanistan, dass auch diese Länder eine Normalität verdienten, die wirklich eine Alltäglichkeit ist, in der Menschen, in der Kinder zur Schule gehen, ohne Angst vor ermordet zu werden, in der Frauen auf die Straße gehen können und all das, was ein Leben normal macht, aber zugleich auch so schön macht.
Sie haben den Konjunktiv gebraucht. Sie haben gesagt, dass es ein normales Leben gäbe. Nun erlauben Sie mir doch zum Schluss die große Frage, was muss denn passieren, damit diese Länder tatsächlich sich eben in einem Zustand befinden, den wir mit Fug und Recht eben als normal bezeichnen können?
Auch da gibt es nicht die einfache Antwort für alle Länder. Da sind die Antworten bei jedem einzelnen Land wieder sehr verschieden. Es gibt nicht den Schlüssel für alle Länder, wie wir das jetzt machen können, außer dem einen vielleicht, dass wir uns um diese Länder kümmern, dass wir sie nicht immer nur dann wahrnehmen, wenn es um die eigenen Soldaten, um das eigene Wohl geht, sondern wenn wir das, auch ein altmodisch gewordenes Wort, wenn wir das als Weltinnenpolitik betrachten, also wenn wir das als etwas Eigenes betrachten, also unser eigenes Anliegen, das würde allein schon sehr, sehr viel helfen, denn Aufmerksamkeit, öffentliche Aufmerksamkeit ist in vielen Fällen, und das zeigt die Erfahrung, das, was Konflikte auch dann zu einer Lösung bringt, während Vergessen dazu führt, dass so Konflikte wie in Kaschmir eben 20, 30 Jahre gehen, ohne dass sich noch jemand kümmert. Und die Gefahr ist sehr akut im Augenblick mit Blick auf Syrien etwa.
Sie haben ein Buch gegen das Vergessen geschrieben, ein Buch gegen die Akzeptanz dieses Ausnahmezustands, Navid Kermani. Ihr Buch Ausnahmezustand ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Es versammelt Reportagen aus krisengeschüttelten Ländern wie Iran, Pakistan, Afghanistan und so weiter. Navid Kermani war zu Gast bei Ina Büsch.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.